Herzlich willkommen zum NLP-Online-Kongress Neue Lebensperspektiven. Nutze dein Hirn beherzt. Mein heutiger Gast ist Lukas Derks. Lukas ist Niederländer und er zählt zu den bei weitem prominentesten NLP-Autoren und Trainern sowohl der Niederlande als auch des deutschsprachigen Raums. Seit 1986 betreibt Lukas ausgedehnte Lehr- und Forschungsaktivitäten auf der Basis von NLP. Und er ist schon lange einer der international renommiertesten Vertreter der zweiten NLP-Generation. Er hat mehrere Bücher veröffentlicht und etliche Artikel in internationalen Fachzeitschriften. Das Kerngebiet seiner Forschung ist das soziale Panorama, das er selbst entwickelt hat. Lukas befasst sich seit 1993 schwerpunktmäßig mit der mentalen Repräsentation sozialer Beziehungen. Herzlich willkommen, Lukas.
Hallo.
Habe ich etwas Wichtiges vergessen? Möchtest du noch was ergänzen?
Ja, ich glaube, du hast das meiste so. Vielleicht ist es interessant für Leute zu wissen, dass ich im Rahmen von meinem Psychologiestudium in 1977 das erste Buch von Daniel Grinder begegnet habe und dass ich da mich unmittelbar verliebt habe, weil es so die Verbindung zwischen Praxis und Theorie überbrückt hat für mich. Und damals hatte ich überhaupt keine Idee, dass ich mal irgendwo etwas Therapeutisches machen würde, weil ich hatte das Plan, um Forscher zu werden.
Womit du im Prinzip meine erste Frage schon quasi beantwortet hast, nämlich wann ist dir NLP das erste Mal begegnet und was ist passiert?
Ah, Entschuldigung, dass ich deine erste Frage nahm.
Nein, wunderbar.
Aber das war damals und ich erinnere mich, dass das Thema von Praxis und Theorie, das hat mich sehr beschäftigt, weil ich bin erst später mit 26 angefangen, Psychologie zu studieren. Und dann haben Leute, die ich begegnete, andere Psychologen, die haben ständig über dieses Thema geredet. So, ja, wir haben ganz tolle Bücher. Das meiste, was dort steht, stimmt, aber wir können nichts. Und für mich war das dann The Structure of Magic von Ben Van Grinder. Das war so irgendwo ein Beispiel. Aha, so kann man vielleicht etwas Praktisches machen. So, das ist vielleicht eine Idee, wie man das angehen kann. Und für mich war das programmierte Instruktion. Ich weiß nicht, ob es das Wort in Deutsch gibt, aber damals war das so eine Art von Lehrmethode, wo man genau Schritt für Schritt vorgibt, was man tun muss. Und ich dachte, wenn das möglich wäre, so wenn das möglich ist, das ist neu. Das ist die Zukunft. Das war für mich Science Fiction.
Mhm. Okay, das war Science Fiction. Und was heißt NLP heute für dich?
Ja, so jetzt ist das zum großen Teil hat sich das verbreitet und sind sehr viele Leute damit bekannt. Die meisten haben vergessen, wie das damals war, so welche große Schritt das bedeutet hat. Ja, so, das ist für viele gar nicht so klar mehr. Aber was es jetzt gibt, ist irgendwo ein NLP, was diesen Schritt gemacht hat, aber was sich irgendwo auf die Vergangenheit bezieht. So, man schaut eigentlich nach die 70er, 80er, 90er Jahre, nach der Zeit, wenn NLP entstanden ist. Und das ist irgendwo die Referenzzeit. So, da sind die NLP-Formate entstanden. Und ich als Weiterentwickler und noch einige von meinen Kollegen, die glaube, sie sind Weiterentwickler, die stoßen immer darauf, dass die Blick auf die Zukunft und wie das weitergeht, dass die nicht so klar ist. So, das ist für mich jetzt das heutige NLP. Ja, und was dann sehr auffällend ist, ist, dass es ein sehr breite, globale Entwicklung ist, wo in jeder Stadt, zum Beispiel in Holland, haben wir 50 Institute, die NLP-Petitions unterrichten. Ich habe nie eine Vorstellung, dass so etwas so verbreitet sein werde können, dass NLP so allgemein existieren könnte. Aber die Tiefe, die ist oft etwas schwerer. Und die Fortschritt ist auch ein bisschen problematisch.
Okay, Das heißt, wir reden später gerne auch nochmal über die Zukunft des NLP und den Fortschritt. Ich würde jetzt erstmal noch mit dir gerne starten, mit deiner eigenen Entwicklung, mit dem sozialen Panorama.
Ja, na, das ist eigentlich eine Entwicklung, die ich sehe, die selber als eine Fortsetzung von, was es schon gab, weil es ist eigentlich eine Fortsetzung von der Arbeit mit Submodalitäten. Und im Anfang ja, sah ich das auch so. Und ich weiß noch genau, wie ich drauf gekommen bin, weil ich war beschäftigt mit einem Kapitel für ein Buch über Hierarchie und Kategorie. Und für mich stand es damals fest, dass das hat zu tun mit Submodalitäten. So wie man etwas hierarchisiert und kategorisiert.
Mhm. Ja. Warte mal ganz kurz, Lukas. Wir haben zum Teil auch, glaube ich, Zuhörer und Zuhörerinnen, die gar nicht wissen, was Submodalitäten sind. Gibst du noch ein kurzes Beispiel?
Ja, Submodalitäten sind die Qualitäten von der Wahrnehmung, kann man sagen. So zum Beispiel, man hat das Visuelle und in das Visuelle gibt es Farbe und gibt es hell und dunkel und Richtung. Und das sind die Submodalitäten, die untere die Vertiefungen, lass man sagen, von die Sinnessysteme. So in das Auditive ist das, naja, Melodie und Ton und Lautstärke. Und in das Kinästhetische, wo man etwas empfindet und ob das Druck oder Schmerz oder warm oder kalt ist. Also da geht man tiefer, man vertieft sich in, wie genau die subjektive Erfahrung aussieht. Und das sind die Submodalitäten. Und man hat das mit alles gemacht. Und da ist das entstand aus der Arbeit von Richard Bandler. Und Steve und Connery Andreas, die haben wirklich da ganz tolle weitere Arbeit gemacht auf viele Gebiete. Und sie haben auch ein Modell entwickelt für Scham und Schuld. Mhm. Und bei Scham und Schuld sind die Bilder, die man hat von anderen Leuten und wie man die und wo man die wahrnimmt, sind sehr wichtig. Und das ist irgendwo so das Prototypus von das soziales Panorama. Aber ich bin selber dann zum Schluss gekommen, ah ja, wenn das so ist, dann laufen wir wahrscheinlich herum mit ein raumliches Modell der sozialen Welt, wo alle Leute, die wir kennen, irgendwo einen Ort haben. Mhm. Ist aber unbewusst, weil wir leben das, aber wir sind nicht so bewusst von, dass wir diese Bilder mit uns tragen. Die Bilder sind auch nicht so klar, es sind wahrscheinlich rechte Gehirnhälfte Bilder, die sind so Hintergrundbilder, aber die bestimmen, wie wir unsere Beziehungen mit anderen Leuten machen. So, und im Kurze war die Entdeckung, okay, wo ich jemand in mein Modell, mein soziales Panorama, einen Platz gebe, bestimmt die Beziehung, die ich mit dieser Person glaube zu haben. Und das bedeutet dann, wenn die Beziehung nicht stimmt für mich, wenn ich da nicht zufrieden bin, dann ist das Ort nicht richtig. Und dann muss ich ein besseres Ort finden. Hm. Und das ist eigentlich das Grundprinzip.
Was ich so spannend finde, ist, es funktioniert ja auch für Alltag. Also ich habe das mal für mich selber erfahren, als mein Mann auf Reisen war und ich war da nicht so glücklich drüber, dann habe ich ihn einfach in meinem sozialen Panorama verschoben und sofort war ich wieder glücklicher damit, obwohl er ja faktisch im Außen immer noch weg war.
Ja, naja, es ist die Weiterentwicklung war auch das, was für mich ein großer Schritt war, dass ich das selbst, die Selbsterfahrung auch als raumliche Struktur entdecken könnte. Und alles, was mit Selbstwert, Selbstvertrauen, Selbstbild zu tun hat, kann ich damit analysieren und ändern und verbessern. Und von dort aus kam eigentlich das Schluss. Und das Schluss, das war schon bei anderen Leuten. Also ich war eigentlich ein bisschen taub und blind dafür schon ganz lange. Aber was das ist dass Raum, wo wir Dinge denken, ist bestimmend für fast alles, was passiert. in unserer Welt, unsere subjektive Erfahrung, unsere Erlebung. Und jetzt sehe ich das so, dass Raum ist das erste organisierende Prinzip im Gehirn oder in der Geist.
Mhm. Hast du noch mal vielleicht ein konkretes Coaching-Beispiel, wo du mal mit jemandem daran gearbeitet hast, das eigene Selbstbild im Raum zu verschieben?
Ja, naja, unzahlreiche. Ein ganz interessantes Phänomen ist zum Beispiel, wenn, und ich bin auch nicht der Einzige, die das gefunden hat, aber wenn man daran denkt, ich habe ein traumatisches Geschehen, so etwas, was mich nicht loslässt, wo ich ständig mit beschäftigt bin. Zum Beispiel, es könnte auf die Arbeit sein oder ich könnte entlassen sein oder irgendwo ein Streit mit jemand, könnte total schlimm sein, Gewalt könnte mitspielen. Und an die andere Seite habe ich auch solche Dinge erlebt, aber die tun mir nichts mehr, so, die sind verarbeitet. Dann kann man einfach denken, okay, wo erlebe ich das eine und wo erlebe ich das andere? Und dann kann man leicht entdecken, dass so ein unverarbeitetes Trauma, das spielt irgendwo vorne meistens so. Mhm. So, das hat irgendwo einen Ort. Und es ist natürlich hintergründlich, aber wenn ich einen Klient frage, na, wenn du das Gefühl von Trauma oder weil du mit beschäftigt bist, dein Problemgefühl, wenn du das spürst, zeig mich einfach, wo denkst du das? Und dann werden die einfach so etwas machen, ja, dort. Und das ist dann für sie meistens total klar. Und du wirst, wenn die dann das verarbeitet haben, so wenn die Coaching fertig ist, mit was für Methode auch, und ich frage, wo ist es jetzt? Dann werden die sagen, ja, jetzt ist es irgendwo hier. Und in die normale Sprache, ja, kennen wir natürlich auch Leute, die sagen, ja, ich habe das hinter mich gelassen oder so, oder ich bin das jetzt vorbei. Und das ist so ein total klares Beispiel, wo man sieht, dass das riesige Unterschiede in ja, wo ein Klient ist, so in seinem Prozess, dass die mit ganz klaren räumlichen Änderungen zu tun haben. Na, könnte auch viel kleiner sein, dass wenn jemand sich Sorge macht über etwas und man fragt, okay, mach dich Sorge und wo ist das Idee, worüber du dich Sorge machst, dann finden die das meistens so irgendwo im so meistens ein bisschen niedriger, so im vorne Bereich. Und wir können einfach sagen, okay, ich nehme es fest so mit meinen Händen. Also ich gehe dann zu einem Ort und ich quasi bewege das dann durch das Raum für die Klient. Die Klient folgt das und die spürt dann, das ist besser oder nee, das wird schlechter. Und dann können wir es einfach nach einem Ort bringen, wo es sich besser anfühlt, ruhiger. Vielleicht, und dann ist es nur eine Sache für die Klienten, um zu entscheiden, okay, ich lasse es jetzt dort. Und das heißt nicht, dass das immer die definitive Intervention ist, die alles löst. Mhm. Aber solche Beispiele, die zeigen, wie allgemein das ist und wie das soziale Panorama eigentlich ein Beispiel ist, aber ein sehr wichtiges Beispiel, weil Beziehungen, da geht es um, die spielen meistens eine sehr große Rolle in das Anliegen von ganz vielen Leuten. Wenn die Probleme haben, ist es meistens mit anderen Leuten oder mit sich selber. Aber andere Dinge kann man genauso anschauen. Und das ist, was ich die letzten Jahre eigentlich systematisch mache. Also, hinter mich ist das Bild. Und das, ich weiß nicht, kann man es so sehen? Mhm. Aber das ist ein Überblick, den habe ich vor 4 Jahren gemalt, von den Phänomenen im mentalen Raum. Mhm. Und ich werde die nicht alle erklären, aber da sind so, man könnte sagen, das Körper und die Navigation im Raum, so wie man seinen Weg findet, auf was sich alles beruht, weil das ist die Sichtweise, die dazu gehört, zum, was ich dann nenne, mentale Raumpsychologie, dass die Navigation, so die kleinste Würm, das kleinste Tier muss sich schon was sich bewegen kann, muss schon wissen, wohin er geht und wozu. Der braucht ein Navi. Und das Gehirn ist eigentlich im Grunde ein Navi. Und das Weitere, was wir dazu entwickelt haben als Menschen, das beruht sich auf Navigation. Also wenn ich über etwas nachdenke, navigiere ich meine Gedankensysteme. Und meine Gedankensysteme, auch mein Wissen, ist irgendwo in meinem Raum um mich herum organisiert. Und ich benutze irgendwo die gleiche Struktur, womit ich meinen Weg durch mein Haus finde oder so.
Das heißt, wenn ich jetzt als Frau, sag ich jetzt mal, wobei es ja nicht nur mich als Frau betrifft, mich nicht gut orientieren kann oder eine schlechte Orientierungserinnerung habe, könnte ich mit dem sozialen Panorama daran auch was ändern?
Habe ich noch nie so angeschaut.
Es fiel mir nur gerade so auf, weil du über Navigation sprachst. Das heißt, du wendest es eher an auf das Thema Beziehungen und Emotionen.
Ja, naja, also was es gibt, ist, dass also für Orientierung braucht man eine Mischung von spezifischen Dingen. Man könnte sagen, man braucht eigentlich zwei Navis für Orientierung. Ein großes, wo man den Überblick hat von die ganze Stadt. Und ein kleines, wo man weiß, ja, ich bin hier in dieser Straße. Und die Kombination von detailliert und klein und präzise und allgemein und ein Überblick, das ist eigentlich ein bisschen, was die zwei Gehirnhälfte für uns produzieren, wenn es geht, in meiner Meinung, um Navi. Und wenn man das eine mehr hat, dann das andere hat, kann man da ein bisschen schwach sein, hä, so. So, das könnte, naja, jedenfalls Aussuche geht es um, dass du zu detailliert bist. Hä? So, wenn, lass ich sagen, so typisch für Leute mit ein Asperger, autistisches Talent, die sind sehr auf Detaillierung. Und man könnte sagen, die haben zwei linke Gehirnhälfte, ja, strukturell. Ja, eine, die ist an die rechte Seite, aber die sind dadurch in bestimmte Bereiche viel intelligenter als ich, weil die können viel mehr Details zu gleicher Zeit jonglieren und so weiter. Aber der Hintergrundüberblick, die ist oft das schwache Teil, weil das ist typisch die rechte Gehirnhälfte. Und da gibt es natürlich Leute, die haben zwei rechte Gehirnhälfte, das kann man erwarten. Die sind dann sehr intuitiv. Die haben den Überblick, aber die haben dann oft, dass sie nicht wissen, wie heißt diese Straße oder so. Also, oder wo, wie weit ist es noch genau, also, wenn es um Orientierung geht. Mhm. Aber das, weil die Orientierung, was ich sage, die Unterbauung ist, sieht man diese Dinge natürlich auch in ihre weitere Denke und Erfahrung zurück.
Mhm. Arbeitest du mit dem sozialen Panorama auch mit Paaren?
Ja, aber meistens arbeite ich mit einer Person zur gleichen Zeit, hä? so nicht simultan mit zwei, aber es könnte. Es ist spannend, weil Paare haben dann, wenn die bei mir sind, haben die meistens einen Konflikt oder ein Problem. Und dann kann man schauen, so früher, wenn ihr noch aufeinander verliebt wart, hä? So, habt ihr wahrscheinlich ein total anderes Ort für die andere gehabt als jetzt. Und das schauen wir dann an. So, wo ist die Partner jetzt und wo war die Partner, wenn alles noch gut war? Und dann ist es unmittelbar klar, dass da ein Riesenunterschied zwischen ist. Zum Beispiel, wenn Leute verliebt sind, ist vielleicht die Partner so vorne und man schaut sich so in die Augen oder gerade in die Augen und ganz nah. Und wenn wir schauen, ja, wo ist der jetzt? Ja, der ist irgendwo dort an die Seite, ja, so der Mann. Und dann weiß man, dass wenn man die Bedürfnis hat, die Beziehung wieder gut zu machen, dann muss man irgendwo in die ursprüngliche Richtung arbeiten. So, und dann ist es logisch zu fragen, okay, was steht im Weg, um deinen Partner wieder auf diesen schönen Ort zu bringen, wo alles so schön war. Na, und dann kommen oft sehr klare Vorwürfe oder Misstrauen oder was auch. Und dann hat man klar, daran muss man dann arbeiten. Und da geht es um die Ressource, die man braucht, um zum Beispiel mit das Misstrauen umzugehen oder was da gesagt werden muss oder vielleicht, dass etwas erklärt werden muss, wodurch das wieder anders werden kann. So, da ist die große Bandbreite an Möglichkeiten. Aber das könnte, weil das, die Arbeit mit der Sozialpartner, mit Paaren, so irgendwo die Grundriss sein. So, schauen, ja, wie ist es jetzt raumlich bei beiden?
Mhm.
Könnte für beide total anders sein. Hä? So, der eine könnte zu der anderen hinaufblicken und der andere könnte auf die andere auch hinaufblicken, zum Beispiel. Und dann, ja, irgendwo ist das dann nicht ein kongruentes ganzes Ding. Aber es könnte total auf Distanz sein. Der eine hat die andere ganz nah und für die andere ist der andere auf Distanz. Oder für mich blickt mein Partner zu mir, aber wenn die Partner, die blickt gar nicht in sein eigenes oder ihr eigenes soziales Panorama auf die Partner mehr. Die blickt vielleicht auf eine neue Möglichkeit irgendwo. Ja, so. Und da findet man auch viele Dinge, die auch ähnlich sind wie bestimmte Prinzipien, die man in Aufstellungsarbeit entdeckt hat. Natürlich die Vorgangsweise ist ganz anders, aber bestimmte Grundmuster, die mit für mich dann raumliche, soziale Repräsentation zu tun haben, die sind oft ziemlich ähnlich.
Ja, das, ne, die Assoziation hatte ich gerade auch. Das klingt so ähnlich wie die Verräumlichung in der Ausstellungsarbeit. Du hast ja auch viel mit Konfliktpartnern gearbeitet und da habe ich noch was im Ohr von auch nicht nur rein räumlich, sondern auch Größe.
Ja, na, das ist interessant, weil ich habe gerade ein Bild gemalt für Walter Oetsch. Ich mal schaue, ob das so sichtbar ist. Kannst du mal?
Ja, ein bisschen höher noch. Perfekt.
Ja, und das ist ein Bild, das zeigt wir und die anderen. Und ja, das ist so ein typisch sozialpsychologisch, ich bin Sozialpsychologe, Thema. Ja, so In-Group-Out-Group-Mechanismus hat das geheißen in meinem Studium. Und davon weiß man, dass mit ganz wenig kann man zwei Gruppen polarisieren. So, ich mache das auch oft in Seminaren. Da mache ich einfach, da habe ich zwei Teams und dann fange ich an, Gerüchte über das andere Team. So, die verstehen die Übung nicht. Und dann gehe ich zum anderen Team und sage, na, die anderen sind gar nicht positiv über euch und so weiter. Und dann sieht man, dass man ganz wenig Impuls braucht, um schon das andere Team weiter weg und vielleicht runterzubringen, sodass die Submodalität mehr ein Feindbild entspreche. Das sind typisch die Dinge, die mein Freund Walter Oetsch benutzt, denn es geht um die Kommunikation von Populisten, weil die kommunizieren oft so, dass bei den Zuhörern diese Polarisation auftritt. Und wir wissen, wenn man das eine Weile macht, dann sind die Leute bereit, um einander umzubringen. So, das ist einfach ein sehr wichtiges Phänomen. Was man tun kann, und das ist natürlich, was man tun muss, wenn man dagegen etwas tun will, ist verstehen, was sind die Kommunikationsmuster, die man benutzen muss, um Einheit zu bekommen. Und diese Beispiele findet man natürlich bei Gandhi oder bei Südafrika, Mandela oder Tutu. Weißt du, solche Leute, die unter endlose Beispiele von Buddha und so weiter, so, wo man weiß, dann geht es um, dass man Verbindungen bekommt mit größeren Einheiten als nur ich oder wir. Und man sich das Gefühl, dass man zu die Menschheit gehört, auf den Vordergrund holt. Wenn man weiß, die Menschheit, dazu gehöre ich, das ist total anders, als wenn man glaubt, ich gehöre nur zu meinem politische Gruppe oder zu meiner Religionsgruppe. Mhm. Das ist das Unterschied. Und
das heißt, du kannst das soziale Panorama dann im Grunde dazu nutzen, das nicht nur zu versprachlichen, sondern in ein Bild umzusetzen, ich gehöre zur Menschheit.
Ja, man kann das, weißt du, die Sprache In mentaler Raumpsychologie ist eigentlich die Theorie von George Lakoff aus 87, die heißt Speciality of Form Theory. Die sagt, dass unsere Erfahrung ist dreidimensional. So, was ich erlebe, ist dreidimensional im Raum, aber die Sprache ist eindimensional. So, wenn ein Therapeut zu einem Klient fragt, wie geht's dir? Und dann ist die Klient in ein dreidimensionaler oder ein Coachie in dreidimensionaler Raum und übersetzt seine dreidimensionale Erfahrung, wie ich es jetzt auch tue, in Sprache. Mhm. Und wenn man das dann verstehen will, muss man es wieder für sich dekodieren in dreidimensional. Und das ist natürlich, wenn man es so anschaut, ist das ganz viel, das ist ein ganz kompliziertes Prozess. Und so kann man sagen, so die NLP hat natürlich die Sprache immer auf den Vordergrund gehabt und wir haben dann die Complex Equivalence, sodass wir wissen, ja, man hat ein Wort und es gibt eine Erfahrung hinter das Wort und ohne die Erfahrung bedeutet das Wort nichts. Mhm. Vom mentalen Raumpsychologie weiß man auch, das Wort ist irgendwo auch nicht nur, die Sprache ist nicht nur schön, weil die steht ziemlich im Weg. Und die dient eigentlich nur, um die dreidimensionale Erfahrung von anderen Leuten anzusteuern. Und wenn ich ein Friedensstifter bin, wenn ich, so lasse ich sagen, die Konflikte als Politiker zum Beispiel, wenn ich Konflikte aus der Welt nehmen will, muss ich raumliche Sprache benutzen, die bei den Zuhörern die Einheit in ihr soziales Panorama zurückbringt. Und vielleicht auf gleicher Ebene. Und die Distanz zu mir verringert zum Beispiel. Mhm. Und das kann man machen. Das ist nicht viel anders, als was ein Therapeut macht, wenn er mit einem Klienten mit soziales Panorama arbeitet. Die sagt, okay, versuch mal, was passiert, wenn du deine Mutter ein bisschen nach links bringst oder so. Und so könnte ein Politiker sagen, naja, so links und rechts macht nichts aus. Wir gehören alle dazu. Und glaub mal, du bist Mitte in der Menschheit. Und wie schön es ist, dass wir zusammen auf diese Erdkugel noch leben, weil wenn wir so weitergehen, dann hört das auf oder so etwas. Und ich schildere damit ein Bild, was die Leute nur verstehen, wenn sie es dreidimensional übersetzen und dann bauen die an ein anderes soziales Panorama. Ja, das ist total gegenüber von, naja, Gott sei Dank sind wir hier die Heilige, aber ihr dort, das sind die mit dem Teufel Verbundete und die müssen wir auch von der Erde loswerden. Also das tut das Umgekehrte.
Ja, ja, logisch. Ne? Das heißt, du schaffst über Worte neue Bilder.
Ja, genau. Mhm. Und die sind notwendig räumlich, weil das Denken im Raum läuft. Mhm.
Spannend. Lukas, du hattest vorhin gesagt, dich interessiert im Moment ganz besonders auch noch das Thema die Zukunft des NLP.
Ja, na, ich habe schon ein bisschen darüber geredet, dass wenn du mich gefragt hast, wie siehst du NLP jetzt, dann denke ich, dass das, ja, es ist schwer zu sagen, aber die Suche nach einer Zukunft ist schwer, weil wenn wir über NLP reden, reden wir eigentlich über eine Entwicklung aus den 70er Jahren, 80er Jahren. Und die Entwicklung, die hat irgendwo wenig Anerkennung bekommen in die Wissenschaft. So, da sind wir NLPler ziemlich frustriert. Und das Versuch ist oft noch, die Energie geht oft noch um das, was damals entdeckt ist, da immer noch die Anerkennung für zu bekommen. Oder dass die Leute sehen müssen, wie ein toller, großer Schritt das ist und auch sehen, dass das dann überall schon gemacht wird, aber unter einem anderen Namen, sodass die NLP gar nicht gewertschätzt wird. Sodass es dann, es kann zwar sein, dass in Therapie kognitive Verhaltenstherapeuten etwas total Ähnliches machen und vielleicht auch etwas, was von NLP stammt. Also, wo man sagen kann, dass EMDR ein total schönes Beispiel ist, wo wir heutzutage wissen, na, es hat seinen Ursprung in NLP, diese Verbindung ist verbrochen und Leute lernen das an die Uni und ja, in der Psychiatrie ist das sehr populär, jedenfalls bei uns hier und ich habe auch in Deutschland. Und man weiß nicht, dass das aus NLP stammt. Und das ist frustrierend für Leute, die so eine Loyalität nach NLP haben. Und ja, die haben dann die Bedürfnisse und das habe ich dann auch, so die Dokumente aus den 70er Jahren oder 80er Jahren zu finden, wo es dann die dann klar machen von, siehst du, so, da ist das hergekommen und wir haben immer recht gehabt, weißt du so.
Ja.
Und damit ist man nicht zukunftsorientiert, aber ist man vergangenheitsorientiert.
Mhm.
Und was ich glaube, ist, dass für die Beziehung mit der Wissenschaft zum Beispiel, wo ich mich auch dafür anstrenge, weil ja irgendwo ist die in unserer Gesellschaft die Wert auf wissenschaftlich und evidence-based so stark und das geht um, wie das finanziert wird und naja, eigentlich ein total konservativer Trend in die Wissenschaft und auch in Psychotherapie, alles was von aus die Krankenkasse bezahlt wird und so weiter. Man sucht das und wir NLPer haben dann die Bedürfnis zu prüfen, dass die alte ursprüngliche NLP, dass die total gut oder besser funktioniert als was dann jetzt gemacht wird durch andere. Und oder das, was sie machen, dass es eigentlich uns gehört, weil wir haben das erfunden, so irgendwo. Oder unsere Bender und Grinder oder M. Puslik haben das erfunden. Und was ich glaube, dass man machen soll, ist irgendwo NLP-Formate, so wie Change Personal History das schönste Beispiel ist, weil das ist ein wunderschönes Format, das naja, immer funktioniert und wenn ich das unterrichte, bringt es immer für die Teilnehmer unmittelbar, auch wenn ich es nur einmal gesehen habe und einmal ausprobiert, dann haben die, können die feststellen, ja, das ändert ganz viel, das ist ein tolles Format. Aber so etwas könnten wir untersuchen, als ob es ein normales Ding ist und nicht eingeschlossen in das ganze Paket von NLP, weil das ist unverdaubar für die Wissenschaft und für Leute, die da irgendwo skeptisch sind. Aber wenn wir einfach zeigen, dass wenn wir naja, mit 100 Leuten Change Personal History machen, dass es dann 100 Leute oder 98 Leute oder vielleicht 75 Leute unmittelbar etwas bringt, das ist, denke ich, für die Zukunft beziehungsweise mit der Wissenschaft besser.
Das heißt, so ähnlich wie es ja sonst heißt, wie isst man einen Elefanten Stück für Stück, würdest du sagen, NLP wissenschaftlich belegen geht auch nur Stück für Stück mit den ganzen Einzelbestandteilen.
Ja, und auch wenn man die Bestandteile, wenn man einen Teil 100% geprüft hat und man kann mit aller Argumente sagen, naja, das ist ein Teil, das ist damals in den 70er Jahren zum ersten Mal so aufgeschrieben, es hat einen riesen Effekt. Dann noch ist das nicht das Beweis, dass NLP besser ist oder besser wirkt. Weil NLP ist eine Menge von Formaten und Dingen. Und ja, so wenn ein Ding aus dieser Menge gut ist, heißt das nicht, dass die ganze Menge gut ist. Das ist nicht die Logik, die man erwarten kann, dass es funktioniert. So, für die Zukunft denke ich, dass wir, wenn wir irgendwo wissenschaftliche Anerkennung möchten, müssen wir das so annehmen. Und auch, ja, dass wir einfach anerkennen, dass die Entwicklung von NLP weitergeht und dass wir nicht denken, ja, das muss noch immer NLP sein, weil es geht weiter unter ganz viele Namen. Weil, ja, es gibt Leute, die haben ihr eigenes System daraus gemacht und benutzen ganz viel NLP, aber das heißt ganz anders.
Mhm.
Dann ist es besser zu sehen, okay, die NLP ist etwas, was in die 70er, 80er Jahre, was es gab, was es noch gibt, es ist nicht weg, aber die Einflüsse von damals, die sieht man überall. Und dass man sieht, das ist kein Konkurrenz oder sind nicht Leute, die etwas von NLP geklaut haben, aber die gehören irgendwo zu dieser Entwicklung. Und naja, es ist auch Markt, also man versucht sein eigenes Produkt zu entwickeln und zu verkaufen und nimmt dann NLP-Entwicklungen mit.
Mhm. Das heißt, deine Idee von der Zukunft des NLP ist, dass es einfach in ganz viele Sachen mit reinwächst und dass es vielleicht gar nicht darum geht, das NLP als solches in die große Anerkennung zu bringen.
Ja, ich denke so, dass man sagen kann, die Verhaltenstherapie in die 60er Jahre und die Psychoanalyse und die Gestaltpsychologie, das sind historisch gesehen sind das Entwicklungen. Viel von das sieht man auch in NLP, dass NLP viel von diesen Dingen auch drin hat. Und NLP ist auch wieder so ein Schritt Richtung Zukunft. Und wir befinden uns eigentlich in das Post-NLP-Zeitalter, wo es noch NLP gibt, aber es gibt auch noch Psychoanalyse, weißt du. Und wenn man ja festhält, dass NLP pur oder NLP das Beste, dann kann man das NLP-Zeitalter nicht verlassen. Und dann gibt es auch keine weitere Zukunft. So, ich denke, dass man die Wertschätzung für NLP, darum geht es nicht, weil man muss das unglaublich wertschätzen. Ich denke, das ist wirklich super. Aber wenn man noch wenn man das noch immer festhalten will, dass man noch dass es das Höchste ist in Entwicklung oder das weitest Fortgeschrittene, dann kann man nicht weiter fortschreiten. Und ich merke diese Tendenz mit die Begründer von NLP. Ich glaube selber, dass ich ein Stück NLP entwickelt habe. Es gibt auch viele Leute, die das so sehen. Aber es gibt auch, die sehen das nicht. Und die sehen, nein, das hat nichts damit zu tun. Oder das ist irgendwo, das ist etwas anderes oder so. Mhm. Und das heißt, es ist so eine Entwicklung und da gibt es mehrere Beispiele. Zum Beispiel Conway Andrews hat den Wholeness Process entwickelt die letzten Jahre. Ich finde das selber eine super Entwicklung. Wie muss man das anschauen? Ist das NLP? Ja, vielleicht. Ja, so. Muss es NLP sein? Muss man es noch NLP nennen, weil es Conway Andrews, die stammt aus NLP, so ist es. Dadurch NLP? Ist es NLP, weil es auf die subjektive Erfahrung eingeht? Also das ist einfach ein schweres Ding. Und wenn man einfach sehen kann, ohne NLP hätte das sich, dann könnte das nicht existieren. Und das gilt genauso für mein soziales Panorama. Das ist nur möglich, weil es NLP gab. Und da kann man sagen, gehört es dazu oder gehört es nicht dazu, ist unwichtig. Also das ist einfach ein Flow nach die Zukunft.
Also in meiner Wahrnehmung war ja NLP von jeher ein offenes System, was ganz vieles beobachtet hat und eingemeindet hat. Und da passt das ja gut rein, dass auch die ganzen Weiterentwicklungen einfach Weiterentwicklungen innerhalb von einem offenen System sind.
Na, das ist ein interessanter Blick, weil ich denke, dass dann gibt es auch fast kein Nicht-NLP. He? So, das ist das Ding. Und ich weiß, dass es viele Leute gibt, die lieben das so, die Blick, dass eigentlich alles, was funktioniert, NLP ist zum Beispiel. Und aber das macht auch NLP wieder unsichtbar. He? So, wenn zum Beispiel die Konflikte waren, ich denke, in den 90er Jahren, wenn viele NLP-Institute Aufstellungsarbeit integriert in ihre Practitioners-Ausbildung. Dann war nicht so klar, weil das so andere Ausgangspunkte hat. Was ist denn jetzt NLP? Und dann hat man oft das so definiert, weil es funktioniert. Ja, so, aber für die, was die ursprüngliche Kraft von NLP war, ist das wahrscheinlich nicht die richtige Sichtweise. So, weil ich denke, es ist einfach toll zu sehen, dass es damals so ein paar sehr klare, kompakte Prinzipien gab, die definiert sind und die diese Stoß nach vorne in Coaching und Psychotherapie gemacht habe. Und wenn man sagt, alles, was funktioniert, ist NLP, dann wird das nicht mehr so anerkannt, weißt du? Dann ist da irgendwo
ich verstehe, was du meinst.
Ja. So für NLP selber, denke ich, als historische Entwicklung ist es auch schöner, wenn man einfach sieht, naja, NLP sind wir jetzt vielleicht ein bisschen vorbei, nicht, dass wir das losgelassen haben, aber wenn wir eine Zukunft wollen, müssen wir nicht festhalten an alle Prinzipien von NLP zum Beispiel. Ja, so, oder dass es halt immer modelliert sein muss. Mhm. So, weil das mit das Buch Origins of NLP und die Arbeit von Grinder, ist das ein bisschen das Problem, dass er behauptet, naja, nur wenn es auf die richtige Weise modelliert ist, ist es NLP, sonst ist es etwas anderes. Damit zerfällt das meiste, was Robert Dilts gemacht hat, auch schon als NLP. Und dann wird es konserviert, weißt du. Und es ist auch noch das Schwere dabei, ist auch noch, dass es schwer zu behaupten ist, dass was Bender und Grinder gemacht haben, dass es auch wirklich auf diese Weise, die Grinder behauptet, zustande gekommen ist. Also, und deshalb denke ich, das ist nicht so sinnvoll, um auf die Methode zu schauen, als das, was NLP bestimmt. Es sind einfach eine Menge Dinge, die zusammengebracht sind und wo bestimmte übergeordnete Prinzipien dazugehört haben. Also, die waren wichtig, man hat versucht, das zu formulieren. Was machen wir eigentlich? Ja, wir modellieren. Ja, was ist hier das Wichtigste? Naja, das ist eigentlich, wovon man ausgeht, so die Annahme. Und was ist irgendwo, wenn eine Kommunikation gelingt? Ja, Rapport. Also Dinge, die werden wir nie vergessen, weil die sind so fundamental. Aber das kann nicht beschränke Richtung Zukunft, denke ich, was NLP sein kann. Also, oder wie wir weitermachen müssen. Also,
Das klingt irgendwie nach einer Art Schlusswort. Trotzdem frage ich dich jetzt noch, gibt es noch was Wichtiges, was du noch ergänzen möchtest?
Oh, ja, mein Mikro muss wieder am Ort gebracht werden. Ich kann nur vielleicht etwas Persönliches noch sagen. Ich kenne viele Leute, die, so wie ich, eigentlich das wichtigste Teil ihres Lebens mit NLP beschäftigt gewesen sind. Und ich glaube, das hat für mich jedenfalls mein Leben sehr schön gemacht. Und ich bin auch sehr dankbar, dass ich diese Entwicklung miterlebt habe und dass ich so viele interessante, nette Leute da begegnet habe. Und auch, dass ich Streit ist nicht, aber so die Suche von Leuten, von wie müssen wir das machen, wie kommerziell machen wir das, was ist eigentlich die ethische Weise, um hiermit weiterzuarbeiten, so dass ich da auch in beteiligt gewesen bin, so dass, wenn ich so zurückblicke jedenfalls. Wenn ich vorausblicke, denke ich, ich hoffe, dass es doch ein bisschen weitergeht. Und für mich ist es so, dass zum Beispiel das Raum vom Mental Space Psychology, dass das bestimmte Dinge sehr stark komprimiert. So die Arbeitsweise, die ich hatte, wird dadurch stark vereinfacht. Und eigentlich glaube ich, wenn das Raum wirklich das meist bestimmende Prinzip, organisierendes Prinzip von der Geist oder das Gehirn ist, ist es auch logisch, dass wenn man Anwendungen hat, so wie Ausstellungen oder Timeline oder Arbeiten mit Papierchen am Boden, wo man raumlich arbeitet, Clean Space in England, dass das so wunderbar effektiv ist. So irgendwo, wenn James Lawley, die Entwickler von Mitentwickler von Clean Space and Clean Language, der sagt das so schön, der sagt so, wenn man anfängt, das Raum in die Arbeit hineinzubeziehen, passieren Wunder. Mhm. Und warum passieren dann Wunder? Ja, weil das Raum eigentlich das alles bestimmende Prinzip hinter unserer mentalen Funktionierung ist. Das denke ich auch ein schöner Endesatz.
Habe ich auch gerade gedacht, Lukas. Wow, vielen, vielen Dank. Das war
grandios. Gerne gemacht, Ingrid. War toll. Danke dich und ich hoffe, dass viele Leute das auch genießen und das weitere Kongress auch anschauen.
Ja. Vielen herzlichen Dank, Lukas.